Ja, herzlich willkommen zum IT-Mitarbeiter finden Podcast. Mein Name ist Tobias Miri und du bist hier genau richtig, wenn Recruiting, Active Sourcing, Führung im Kosmos der IT irgendwie dein Thema ist. Und heute darf ich eine ganz spezielle Folge ankündigen, denn wir reden über agiles Recruiting und, wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich generell über Agilität und agile Organisationen, aber mehr dazu gleich in der Folge. Ich habe heute einen wunderbaren Gast, weil, ja, ich mache schon länger agil und so, aber es wäre vermessen zu behaupten, ich bin da so firm, dass ich ganz allein drüber reden dürfte. Deshalb habe ich mir den wunderbaren Martin Elmer eingeladen. Seines Zeichen, er wird sich jetzt vorstellen, Agilist, zumindest habe ich ihn so kennengelernt, aber er macht noch tausend Dinge mehr. Sehr spannende Persönlichkeit, deshalb Martin, herzlich willkommen im Podcast und stell dich doch mal ein bisschen vor, warum bist du eigentlich hier?
Also vielleicht erstmal danke, Tobi, weil ich nicht schnell genug Nein gesagt habe. Das ist manchmal ein Grund. Nein, vielleicht, weil ich eingesprungen bin, weil der Kandidat, den du eigentlich wolltest, abgesagt hat und deswegen ich agil reagiert habe. Nein, Quatsch, warum? Bin ich, also ist natürlich ein Thema, ich beschäftige mich damit ja schon ein bisschen länger, Tobi. Und du hast vollkommen recht, ich bin Agilist, wo ich nicht so genau weiß, was das ist. Manch einer sagt auch, ich bin Evangelist. Andere sagen, wenn ich meinen Kindern Glauben schenke, Papa, was machst du eigentlich? Du hast ja gar keinen richtigen Beruf, du telefonierst ja nur den ganzen Tag. Also ich bin ja, du fährst irgendwo hin oder bist im Zug oder gehst mit Leuten essen. Ich baue ja gar keine Möbel oder sowas. Genau. Aber genau, du hast recht, ich habe viele Dinge gemacht. Was spielt keine Rolle? Ich blende auch jetzt nicht dieses magische Banner ein, von wegen, wenn Sie das lesen können, gehen Sie auf meine Webseite, da stehen alle meine tollen Angebote, die Sie kaufen können. Na, ich mache den Job schon ein paar Tage länger und habe festgestellt, dass wir eigentlich über etwas reden, was älter ist als die Menschheit, wenn wir über Agilität reden. Ne?
Ja. Und irgendwie, zumindest für mich mittlerweile, auch das Natürlichste eigentlich. Und irgendwie denken wir immer, das ist so richtig neu, aber ich glaube, dass das so ein Kernpunkt der Agilität etwas ist, was wir als Menschen schon immer machen mussten, weil sonst wären wir vermutlich nicht mehr da.
Ich hatte vor Ewigkeiten mal, ich glaube, es war auch ein Podcast, wir hatten mal ein Projekt und hatten innerhalb dieses Projektes, war auch so ein Unternehmen, hatten wir so ein Claim, ne? Unternehmen braucht einen Claim. Und der Claim war Agile by Nature. Also von Natur aus agil. Und da hat mich mal jemand gefragt, du sag mal, was meint ihr denn damit? Und ich dachte, okay, dann lass doch mal drüber reden und lass uns diese Sache gleich teilen. Weil das ja wirklich nichts Neues ist. Und meine Aussage war, wenn wir was über Agilität lernen wollen, sollten wir uns Kinder anschauen. Weil Kinder von Natur aus agil sein. Also das komplette Verhalten, was Kinder an den Tag legen, ist, also du kannst alle Konzepte von Agilität, also mit dem Ziel der Verbesserung in angemessenem Maße auf beobachtete Veränderungen reagieren. Das ist ja Agilität, ne?
Ja.
Und also niemand ist agil, weil er was schlechter machen will, ne? Also eigentlich macht man agil aus drei treibenden Instinkten heraus, nämlich ich jetzt alles, ne? Also ich will was für mich besser machen, ich will es jetzt besser machen, ich will das Maximum rausholen. Das ist Agilität. Und wir waren schon immer agil. Also wir haben doch nie agil Mammuts gejagt, wenn man der Geschichte glaubt, was wir Menschen mal gemacht haben. Aber wir haben uns immer angepasst. Also man könnte sogar sagen, dass Evolution oder das sich evolvieren ein Merkmal von Agilität ist.
Genau, darauf wollte ich letzten Endes so ein bisschen anspielen. Allerdings ist es natürlich auf einer wahrscheinlich, ne, Evolution ist ja eine sehr hohe Ebene, ne? Also gesagt, Jagen und Mammut ist ja sehr konkret, sehr jetzt und hier und ne, sofort, und da planen wir vielleicht auch deutlich mehr, ne? Und ich glaube, das ist so etwas, was ganz oft eben auch das Problem ist, wenn wir über Agilität reden, da ist irgendwie so dieser mystische Faktor dieser Methodik, die das Problem löst, sag ich mal, und gleichzeitig ist es aber irgendwie auch sehr nahe an dem, was wir eigentlich sind, weil wir haben nun mal immer jeden Tag Veränderungen. Ich finde das sehr schön, weil wir haben uns auch darüber unterhalten, auch mit dem Bild eben die Kinder zu beobachten. Ja. Die sind natürlich, sage ich mal, sehr schön grüne Wiese, ne, würde man sagen. Wenn man heute Projekte, die sind grüne Wiese, ne, weil für die ist alles grüne Wiese. Ne. Für uns ist vieles gelernt, adaptiert und irgendwie schon verortet in Schubladen, aber für Kinder ist erstmal das ist erstmal da und ich darf mich jetzt entscheiden, wie ich damit umgehe. Ob ich das weiter untersuche, bis Papa schimpft oder Mama schimpft oder wer auch immer schimpft. Und dann lerne ich daraus, ne? Also positiv wie negativ. Oder wie also, ich
genau. Genau, du kennst mich ja schon ein paar Tage und du weißt, dass ich immer so, dass ich eigentlich immer die gleichen Sachen erzähle. Ich sage immer, wir machen nicht die Dinge, weil es die Sachen gibt. Also wenn wir etwas tun, dann sollten wir 3 Fragen beantworten, nämlich warum tun wir etwas? Also der Grund, was ist die Ursache, ne? Was motiviert uns, was ist, wie das der Name schon sagt, die Bedeutung des Wortes, was ist der Grund für unser Handeln oder die Intention, Absicht, ne? Also die Sache, die wir verbessern oder verändern wollen. Dann brauche ich ein Wozu, also das Ziel. Ich muss mir vorstellen, wenn was auch immer ich gemacht habe, funktioniert hat, wie ist denn dann der Zustand? Ich muss das irgendwie beschreiben können. Und dann überlege ich mir das Wie. Also wie komme ich denn dahin und nicht das Was? Und das ist genau genommen Agilität. Und bei Kindern, Kinder hocken sich nicht hin und überlegen, naja, warum werfe ich mich denn jetzt im Supermarkt auf den Boden und mein Ziel könnte sein, eine überteuerte, ungesunde Süßigkeit aus dem Regal zu bekommen. Kinder, ganz schnell Grundbedürfnisse, Süßigkeit, Verlangen, Zuckerloch, ne, oder Zuckerschock befriedigen, Essen, 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 also schreie ich. Also Kinder machen nicht, oh, ich habe gelesen, dass man sich in einem Supermarkt schreiend auf den Boden legen kann, um eine Süßigkeit zu bekommen. Das ist ja nicht der Grund, warum Kinder das machen. Ne? Also Kinder sind agil. Kinder haben ein ganz klares Ziel vor Augen. Die können es sehr konkret beschreiben, jetzt nicht mit Worten, aber sie können sich sehr gut, also es gibt ja verschiedene Arten, wie man denkt, ne? Und es gibt ja auch das Konzept, dass Menschen in Bildern und nicht in Sprache denken. Also Kinder denken ja in Vorstellung, ne? Und also tun sie alles, und zwar so lange, bis es endgültig scheitert. Also sie passen ihr Verhalten so lange an und probieren so lange aus, entweder nacheinander oder immer wieder oder mit einer Pause, oder sie beobachten und ändern dann Verhalten. Kinder sind von Natur aus agil und immer mit den besten Absichten.
Ja. Das, ja, würde ich auch so unterschreiben. Ich denke jetzt gerade so zurück bei meiner Tochter. Es ist, macht nichts aus bösem Willen. Nein, gibt's nicht, sondern also es wirkt vielleicht für uns manchmal so, ne, als wäre das pure Bosheit. Aber eigentlich ist es völlig dann die Fehlinterpretation von uns, wenn wir unsere Sicht auf die Welt darüber stülpen und sagen, das muss doch jetzt irgendwie mit einer bösen Absicht gewesen. Aber nee, das ist nicht. Das ist einfach der Drang. Ich glaube, das ist vielleicht ein Aspekt, wo man bei Agilität mitnehmen können, ist dieses Interesse auch am Experimentieren. Ne? Also diese Bereitschaft auch zu sagen, ich gehe für eine gewisse Zeit eine Richtung, ich probiere das aus und es ist vollkommen ein valides Ergebnis, dass es nicht zum Ziel geführt hat, weil ich ja weiß, dann probiere ich was anderes.
Ja. Oder? Genau, also ich glaube, ich habe irgendwann mal danach gegoogelt. Also es war noch die Zeit, als man noch Google benutzt hat, nicht irgendein künstliches Intelligenzmodell. Und da kam irgendwie raus, Agilität ist das Merkmal von Organisationen, auf Veränderungen in angemessenem Maße zu reagieren. Mhm. Da fehlt dann in Klammern mit dem Ziel der Verbesserung, ne? So. Und das ist das Merkmal von Organisationen. Also nicht Unternehmen, sondern von irgendetwas. Das ist Agilität. So. Und was vorhin ist es diese Begrifflichkeit agile Organisationen genannt. Ich habe auch da vor Jahren mal drüber geredet und nachdem Technisierung rum war und Computerisierung und Digitalisierung haben wir angefangen. Wir machen Agilisierung, brauchen irgendwas Neues, ne? Jetzt machen wir, wie nennt sich das? AI-isierung. Ich weiß nicht so genau. Gibt es bestimmt auch ein cooles Wort dafür. Und dann hat man gesagt, naja, Organisationen müssen agil werden. Und dann hat man da, also ist man mit der Absicht, etwas agil zu machen, da rein. Dabei ist es auch gar nichts Neues. Also Waldorfschulen zum Beispiel unterliegen seit 1918 der Selbstverwaltung. Es ist jetzt nichts Außergewöhnliches bei Waldorfschulen, weil, weißt du, lustige Geschichte, jeder Verein unterliegt der Selbstorganisation. Mitglieder organisieren sich selbst. Das heißt, eine Gruppe von Menschen muss gemeinsam zum Wohle aller auf Basis der Umstände, die sie haben, Entscheidungen treffen, die nicht jeder bedingungslos unterstützt, aber die jeder mitgeht. Das ist Agilität.
Also mit dem Sinne von mittragen können. Ne?
Also jeder trägt es mit. Also wenn jemand sagt, nein.
Eine gewählte Option, aber wenn wir sie jetzt als Gemeinschaft wählen, kann ich damit klarkommen, weil ich mich diesem Mehrheitsprinzip ja auch unterwerfe und sage, okay, es der Großteil ist dafür, dass wir es tun, also kann ich es akzeptieren, ich kann es mittragen, aber auch wenn es nicht mein präferiertester Weg gewesen wäre.
Ist ja dein Podcast, Tobi, deswegen kann ich ja so viel weiterreden, bis du mich unterbrichst oder auf dem Thema rumreiten. Also wenn ich jetzt sage, okay, was sind denn Merkmale von Agilität und da kommen dann so ein paar Dinge außen, wenn ich jetzt googeln würde. In meiner kleinen Welt ist es so, dass eines der Hauptmerkmale von Agilität ja Glaubenssätze sind, die ich verfolge. Und ein Glaubenssatz bei Agilität ist, jede Entscheidung ist richtig. Also in Klammern, außer sie ist vorsätzlich falsch getroffen. Also wenn wir mal unterstellen, alle wollen das Gute und jeder erbringt jederzeit gemäß seinen Kenntnissen, Fähigkeiten und seiner Rolle für sich und für sein Umfeld den höchstmöglichen Wertbeitrag, also die Prime Directive im Agilen Manifest, ist es so, dass wir sagen, naja, grundsätzlich betrifft, also ist jede Entscheidung gut und richtig. Warum? Weil wir auf Basis der begrenzt vorliegenden Information, weil sowohl Breite als auch Dichte inzwischen nicht mehr greifbar ist, treffen wir eine Entscheidung. So. Und wenn du so mit Menschen redest, dann hörst du oft solche Sätze wie, oh, ich habe eine Entscheidung geändert. Das ist ja totaler Schwachsinn. Das hätte ich eine Entscheidung geändert. Du bist hier nicht wie Marty McFly mit dem DeLorean in der Zeit zurück, sondern du hast heute eine neue Entscheidung getroffen.
Ja.
Also, und warum? Nicht, weil du es kannst, sondern weil du beobachtet hast, und das ist die zweite Facette von Agilität, also entscheiden und diese Kette aus, ich habe beobachtet, und beobachten heißt, ich habe mit meinen Sinnen ohne Meinung wahrgenommen, also nur beobachtet. Und da passt relativ gut, vielleicht kennst du Großhirn und Kleinhirn von Otto. Ja. Wunderbarer Sketch, ja. Und muss man, also ist nicht alles richtig, was er da so erzählt, was jetzt so ein funktionaler Aufbau unseres Nervensystems und so weiter anbelangt, aber grundsätzlich, so Auge kann nur sehen. Also ja. Auge hört nicht, Auge sieht, ne? Ohr hört und sieht nicht. Also Ohr weiß nicht, wer das gesagt hat, Ohr hört nur, dass gesagt wurde. So. Also ist Beobachten die rein faktenbasierte Sinneswahrnehmung. Das ist, also wir beobachten, dann interpretieren wir. Also wir reichern das Beobachtete mit Meinung an. Heute sagt man nicht mehr Meinung, weil das so uncool klingt. Heute sagt man Mindset.
Ja.
Also man, mit unserem Mindset, also unserer Geisteshaltung, Gesinnung und so weiter, reichern wir es an. Auf Basis der Erkenntnisse, die wir haben, der Umgebung, in der wir aufgewachsen sind, der Verhaltensmuster und Glaubenssätze, die sich bei uns ausgebildet haben. Und dann, wenn wir interpretiert haben, handeln wir. Dann machen wir was damit.
Lass mich mal noch ganz kurz auf dieses Interpretation nochmal eingehen. Für mich schwingt da auch immer ein bisschen mit, ne? Die Meinungen, die Sichtweisen, die Perspektiven aus dieser Organisation heraus. Also es hat ja mit der Kultur auch ein bisschen was zu tun, ne? Also ich werde wahrscheinlich anders interpretieren, wenn ich eine eher closed Perspektive haben und sagt, nein, das ist der richtige Weg. Ne, guck, interpretiere ich natürlich anders das Gesehene, Beobachtete, als wenn ich jetzt eher open bin, ne, und sage, naja, ich will das gar nicht so arg. Also würdest du das Thema Unternehmenskultur oder Organisationskultur dort auch verortet sehen oder bin ich da ein bisschen falsch?
Ja, auf jeden Fall. Also genau. Erinnere mich nachher noch dran, dass ich die Kette vervollständige und zwischen das Interpretieren und Handeln noch das Verstehen setze, weil das ja nämlich der entscheidende Punkt ist.
Ja.
Aber ja, also Kultur, also Kultur in einer Organisation oder sagen wir mal in einem sozialen Gefüge, in einem Ökosystem, ist vollkommen wurscht. Also immer, wenn mehrere Individuen zusammentreffen, entsteht eine Verhaltenskultur. So. Und in der Organisation ist es so, die haben immer eine Firmenkultur. Also das siehst du auch bei irgendwelchen, du hast ja, glaube ich, mal diesen Titel Agiles Recruiting, ne? Und dann erzählen Menschen immer, ja, also wir suchen Menschen und wir haben eine voll tolle Unternehmenskultur.
Ja.
Das Dümmste, was du machen kannst, ist fragen, welche. Vor allem, wenn du da nicht die Leute fragst, die mit dir sprechen, sondern fünf andere, die dort arbeiten. Ja. Wie ist dann eure Unternehmenskultur? Dann kriegst du von fünf Leuten 12 Antworten.
Ja.
Ist halt blöd. Ja. Und weil Kultur nämlich eins nicht sein darf, bestimmt oder aufdiktiert. Also Kultur, das ist so was Ähnliches wie Evolution. Man kann nicht Kultur machen und ich kann nicht Evolution machen. Also Evolution ist etwas, das ist nicht greifbar, das passiert stetig, fortwährend, das ist immer da. Ich kann nicht sagen, jetzt ist Evolution passiert. Das kann ich bei Transformation, weil das ist eine Momentaufnahme, die vielleicht über einen Zeitraum, also ein Moment kann auch 6 Wochen sein, genauso wie ich Revolution auf der Zeit zuordnen kann, ne? Und ich kann nicht Unternehmenskultur schaffen. Ich kann nicht ein Unternehmen gründen und sagen, meine Kultur ist. Funktioniert nicht. Also du hast vorhin Greenfield oder Grüne Wiese gesagt. Das ist ja, wenn Startups aus dem Boden schießen, dann haben die immer eine coole Unternehmenskultur. Das gilt so lange, bis der Erste, der nicht beim Bestimmen dieser Kultur dabei war, dazukommt. Dann wird sich die Kultur verändern.
Ja.
Warum? Weil man sie gar nicht, also ich habe früher ganz oft solche Dinge gemacht, wenn ich zu Firmen gegangen bin, also Unternehmen, Organisationen, habe ich gefragt, naja, was sind denn eure Werte? Und dann haben die Leute so rumgestammelt. Hey, komm, ich rede noch ein bisschen weiter, googelt mal kurz, ne? Top 5 Unternehmenswerte, da ist wahrscheinlich auch was dabei, was ihr habt. So, hat in der Regel auch gestimmt. Oder geht mal auf eure Webseite. Und dann, okay, und jetzt erklärt mir mal, wie ihr das im Alltag lebt. Also wie begleitet es dich denn jeden Tag? Wo spürst du denn Kultur? Mhm. Und wenn das deine Kultur ist, also was tust du denn, um sie aufrechtzuerhalten? Reflektierst du das? Arbeitest du dann mit all diese Fragen? Und da kommt dann nicht mehr viel.
Mhm.
Also, und das ist so ein großes Problem, weil wir, egal ob du über Recruiting sprichst oder Gott weiß was, sobald ein neuer Spieler in ein System kommt, oder also nicht ein neuer Mensch, sondern wenn eine neue Komponente in ein System kommt, das ist dann der Stein, der ins Wasser fällt, ne? Dann gerät dieses Ökosystem erstmal aus dem Gleichgewicht und muss sich das wieder finden und wird sich neu aufbauen.
Ja.
Hast du Katzen?
Nein, ich.
Okay, wir haben 3. Als wir unsere dritte Katze dazu geholt haben, geriet unser soziales Ökosystem zu Hause ganz schön ins Wanken, aber es hat sich normalisiert. Es hat sich also aus dieser Kultur heraus, die sie hatten, ist was Neues entstanden. Hat sich also ein bisschen verändert. Und naiv ist, wer glaubt, dass Kultur eine Konstante ist. Mhm. Also ich könnte Kultur in dem Moment, wo ich aufschreibe, wie meine Kultur ist, ist sie schon wieder anders. Und ja, es gibt Dinge, die im Kontext Agilität, also wenn ich auf Veränderungen reagieren möchte, ist eine Kultur wichtig. Und wenn ich als Kultur bezeichne, damit meine ich, nach welchen Werten oder nach welchem Leitbild, mit welchen Grundsätzen oder nach welchen Merkmalen möchte ich denn handeln, dann, wenn du das als Kultur bezeichnest, dann ja.
Ja,
also, ne, also man könnte auch sagen, Agilität, also wir haben eine agile Kultur. Also nicht, dass es heißt, wir sind in unserer Kultur agil, sondern unsere Kultur verändert sich und wächst mit den Mitarbeitenden oder Teilnehmern, die eben diese Kultur konsumieren.
Dann immer noch formulieren, Madison, wenn wir uns als agile Organisation verstehen, dass unsere Kultur auf agilen Werten und Prinzipien basiert.
Oh ja, jetzt bringst du tolle Sachen durch. Du bist ja der von uns bei der Ahnung ab. Genau. Also Werte und Prinzipien. So. Werte sind also sowas wie, ich habe einen ganz tollen Wert mal gehört, der nannte sich Redlichkeit.
Mhm.
Die Redlichkeit ist ein ganz toller Unternehmenswert. Das heißt nicht offene Kommunikation, sondern Rechtschaffenheit könnte ein Synonym für Redlichkeit sein. So. Das ist aber schwierig zu greifen. Prinzipien sind viel besser, weil Prinzipien Leitsätze sind. Manchmal sind es auch Leitsätze mit D, aber das sind so eine Art wie die Gebote. Also ne, das sind Gebote, das sind Prinzipien. Und es gibt coole, agile Prinzipien. Und da kommst du, also wenn wir bei dem Thema, da kommen wir zu, Gedanken fliegen dann hier rum. Gebote, das ist auch ein Merkmal von agilen Organisationen, ist, dass es nicht Sanktion und Verbote gibt, ne? sondern Rahmen und Regeln.
Mhm.
Also Gebot, es gibt einen Unterschied zwischen Verbot und Gebot. Und es gibt einen Unterschied zwischen Rahmen, der Konsequenz nach sich zieht, die jeder kennt und nach der, die man auch gemeinsam bestimmt hat, und Strafe. Mhm. Man sagt immer, ich habe mal vor Jahren ein Training gehabt zum Thema agile Führung. Und da dachte ich, naja, es ist ja Quatsch, es gibt keine agile Führung. Ich kann nicht agil führen, also im klassischen Sinne, wenn Führung disziplinarisches oder mit Weis, also mit dem Merkmal von Weisung hierarchisch getriebene Verteilung von Arbeit ist, dann kann ich das nicht agil machen. Also nicht vom Organisationsdesign.
Ja.
So. Also agile Führung gibt es nicht, aber was wir meinen ist ein mit dem Ziel der Veränderung und so Konzepten wie Schwarmintelligenz und gemeinsame Werte und Wertschöpfung und all diesem Shishi ein nach vorne gerichtetes, dann ist das Agilität.
Okay.
Hast du es noch in deinen Rahmen? 16:26
Uhr? Es wäre so der richtige Zeitpunkt, glaube ich, wo wir mal es in Richtung Zielkorridor mal ein bisschen lupfen wollen. Ich würde mal einen Versuch wagen. Ne? Also wenn wir jetzt drüber nachdenken wollen, weil das kam ja tatsächlich in Gesprächen mit Kundinnen und Kunden bei Trainings beziehungsweise auch Analysegesprächen, kam das Thema ja auf, ne? Sollte ich agile Recruiting, also Agile Recruiting betreiben? Wie würde das denn genau aussehen und so weiter? Und jetzt versuche ich mal den Aufschlag zu machen. Wir begreifen Agilität ja im Prinzip auf Basis, also so, dass wir sagen, das ist die Fähigkeit, sich auf Veränderungen im adäquaten Maße anzupassen, sich darauf einzustellen, diese zu akzeptieren und auch zu mögen. Und dann gibt es eine Reihe von Prinzipien, die wir da mitnehmen dürfen. Wenn ich das jetzt in Richtung Recruiting übertrage, dann verstehe ich, Recruiting, ja, ist ja auch ein Teil einer Organisation, ne? Ist ein Team, ist ein Bereich, ne? Der wiederum ja auch eine Teilorganisation mit einer gewissen Werteverständnis auch, weil typischerweise, sage ich mal, im HR arbeiten gerne auch ein bisschen andere Menschen, wie jetzt, keine Ahnung, in der Softwareentwicklung, ne? Also, das sagt ja nicht umsonst, dass HR ein People-Business und ein People-Game ist, sagt man so schön heutzutage. Also muss ich natürlich sagen, da gibt es vielleicht gewisse Wertvorstellungen und es gibt Rahmen, ne? Also nehmen wir das mal mit, ne? Ich kann ja nicht alles tun, ne? Es ändern sich Gesetze beispielsweise, ne? Allgemeine Gleichstellungsgesetz und so weiter, das sind ja alles Einflussfaktoren, die auf uns als Recruiting-Organisation natürlich auch Auswirkungen haben, beziehungsweise die Fähigkeit, wir sollten die Fähigkeit haben, uns dementsprechend darauf anzupassen. Ne? Wir können oder sollten nicht mehr Stellenanzeigen einfach so raushauen, wie wir es die letzten 30 Jahre gemacht haben. Aus mehreren Gründen. Einmal, weil wir vielleicht Gefahr laufen, den Rahmen nicht einzuhalten, also sprich gegen gewisse Gesetze, neue Normen, Bestimmungen und so weiter zu verstoßen. Also wäre ja ganz schlecht. Aber natürlich ist auch eine ganz dramatische Veränderung auf dem Markt ja gewesen, dass wir von einem, ne, Anbieter-, Arbeitgebermarkt zu einem Kandidatenmarkt geworden sind. Das heißt, es gibt Branchen, wo wir sagen müssen, wir haben halt verpasst, unsere Kommunikation anzupassen in Richtung dem Markt. Wir haben verpasst, vielleicht auch technologische Entwicklungen mitzunehmen mit dem, wie du es ja gesagt hast, wichtiger Aspekt. Wir machen das ja nicht nur, damit wir agil gemacht haben, sondern wir würden es ja machen mit einem Ziel. Also ein Ziel könnte sein bei agilem Recruiting, ich will den Fachkräftemangel, zumindest den hausgemachten Fachkräftemangel, quasi in den Griff bekommen durch zum Beispiel kandidatenzentrierter Kommunikation. Das heißt aber, ich muss das mein Tun, mein Handeln, wahrscheinlich auch meine Art zu denken über Jobs, über Prozesse, wie Menschen zu uns kommen, wie wir unsere Kultur kommunizieren, werde ich neu nachdenken dürfen. Und zwar im Bestfall basierend auf agilen Prinzipien. Sprich, ich reflektiere, ich überprüfe, ich experimentiere auch. Also ich dürfte mir, wenn ich jetzt den Gedanken fertig denke, auch erlauben, dass ich jetzt zum Beispiel mal einen Recruiting-Sprint mache. Ja, also ich mache meinetwegen Active Sourcing, ich habe eine Stelle verfeinert, habe die vielleicht aus einer Stellenbeschreibung 15 gemacht, weil ich gesagt habe, ich will viel individueller, spezifischer Menschen in verschiedenen Lebensphasen ansprechen. Dann habe ich ja schon, sage ich mal, einen ersten Schritt dahin gemacht, weil ich ja erkannt habe, es gibt Veränderungen, auf die muss ich reagieren. Eine Veränderung an der Stelle wäre beispielsweise, ich erreiche, IT-typischer Bereich, die Leute nicht mehr so ohne weiteres, ja, sondern ich muss sie individueller ansprechen. Warum? Weil ich die Zielgruppe abholen muss. Die sind in der Regel in Jobs, das heißt, einfach nur eine Stelle zu veröffentlichen, wird es nicht reißen. Also würde ich doch anfangen, genau jetzt Experimente, erste Schritte zu gehen, zu sagen, okay, ich mache jetzt mal meine Profile, ich spreche die jetzt mal anders an. Ich akzeptiere aber auch, dass ich vielleicht zu dem Zeitpunkt jetzt in diesem ersten Wurf vielleicht noch gar nicht die perfekte Ansprache kenne, aber ich vertraue darauf, dass wenn ich dann messe, reflektiere, ja, also wie hattest du es so schön gesagt, erstmal beobachten, was sind die Ergebnisse, was passiert dann, was macht es mit mir, was macht es mit den Antworten, mit unseren Kennzahlen, dann interpretiere ich, ne, also was von meinen Maßnahmen war richtig, was hat da wirklich drauf eingewirkt, was war vielleicht Zufall. Ja. Dann versuche ich vielleicht auch, du hattest es vorher ja gesagt, ne, dann auch zu verstehen, wie die Zusammenhänge tatsächlich sind. Und auf Basis dessen würde ich ja dann beim nächsten Lauf es ein bisschen anders machen vielleicht. Geht das in die richtige Richtung, wenn in deinem Kopf agiles Recruiting poppt, oder bin ich dann auf dem falschen Dampf?
Da ich ja sowieso schon vergessen habe, was du vor 2 Minuten gesagt hast, hilf mir echt bitte, dass ich, ach mein Gott, tu das vollkommen recht, genau. Also, es ist egal, wie wir diese Geschichte erzählen. Sie ist grundsätzlich immer richtig. Also, wir werden ja jetzt in diesem Format, was wir haben, nicht, siehe da, wir sprechen Wahrheit haben, ne? Also, aber dieses Grundkonzept, also wenn ich agil Recruiting mache und jetzt gucke, okay, welche Dinge kann ich denn in so einem Best-of-Breed-Ansatz von anderen, die Agilität machen, mitnehmen, dann kommen da sicher so ein paar Dinge zusammen. Also man könnte jetzt auch sagen, okay, Agilität ist ja das neue Thema Digitalisierung gewesen, und damals hat jemand gesagt, es gibt digitalen Darwinismus. Vielleicht hast du gehört, ne? Und digitaler Darwinismus, hat man damals gesagt, ist ja der Zustand, mit dem man beschreibt, also mit dem man, also digitaler Darwinismus ist, der entsteht, wenn technologischer Fortschritt und die Adaptionsrate der Gesellschaft an technologischem Fortschritt schneller voranschreitet als die Fähigkeit von Organisationen, diesen technologischen Fortschritt mitzugehen. Das könnte man auch sagen, Agilität, ne, kann man übersetzen, oder agiler Darwinismus entsteht dann, wenn Organisation oder wenn sich die gesellschaftliche, der gesellschaftliche Reifegrad oder gesellschaftliche Normen, Konventionen, gesellschaftliches Mindset schneller entwickelt, als ich in der Lage bin, diese Entwicklung zu adaptieren. Dann entsteht agiler Darwinismus, weil ich dann weg bin. So, man könnte das machen, und wenn man sich da ein bisschen mehr mit beschäftigt, sicher auch ein gutes Buch schreiben und Vorträge halten und Milliarden Euros verdienen. Aber unterm Strich ist es ganz einfach, und das ist es immer, wenn wir die Komplexität rausnehmen, das ist nämlich auch ein Merkmal von Agilität. Agilität oder agiles Recruiting ist relativ einfach. Also Ziel von agilem Recruiting, wenn wir warum, wozu und wie, Ziel ist ja nicht, ich will eine super geile Stellenanzeige haben. Ist ja für den Arsch. Ziel ist ja auch nicht, ich will die besten Kandidaten haben, die sich bewerben oder mit denen ich über diese Stelle rede. Ist ja auch Schwachsinn.
Richtig.
Also warum mache ich denn agiles Recruiting? Irgendwo in der Organisation, in dem Ökosystem, in der sozialen Gruppe, in der ich mich befinde, gibt es einen Grund, also eine Anforderung, einen Bedarf. Ich habe Geld, ich will wachsen, es gibt unternehmerische Ziele, ich habe ein neues Projekt, ich habe Bedarf, ich muss den demografischen Wandel in meiner Organisation, also in meinem Subökosystem, in meinem Mikroökosystem muss ich entgegenwirken. Es gibt Gründe, warum ich jetzt jemanden suche. Es gibt einen Bedarf. Und dann gibt's ein Zielbild. Ja, was ist denn das Zielbild? Das Zielbild ist ja nicht jemanden haben. Also für Recruiting ist häufig das Zielbild Stück 1. Also die werden bewertet nach Stück. Also nach wie viele Headcounts haben sie besetzt, wie viele Kandidaten haben sie, und dann auch noch nach so einem Schwachsinn, wie viel Savings haben sie beim Budget für Earnings, ne? Also, Alter, kannst du so machen, ist aber blöd, merkst du selbst, ne? Okay, also das ist der falsche Ansatz. Also man könnte jetzt mal sowas Verrücktes machen und nämlich eine Sache von Agilität, die du gerade wunderbar beschrieben hast, machen, nämlich dieses iterative Vorgehen, das Experimentelle. Wir spielen jetzt, machen jetzt Modellorganisationen, ja, Laborbedingungen, Softwareentwickler. Ich brauche gerade jetzt, weil habe ich gelesen auf LinkedIn, KI ist der neue Scheiß. Ich brauche jetzt also Leute, die KI können. Nicht, dass es früher schon Data Mining und Machine Learning Menschen gab, aber jetzt brauche ich KI-Leute. So, jetzt muss ich ja irgendwie, okay, die suche ich, weil ich eine Business Unit habe, weil ich damit mein Portfolio anreichern will, weil ich Marktanteile gewinnen will, das zahlt auf irgendwelche Ziele meiner Organisation ein. Okay, meine Zielvorstellung davon ist, dass ich sozusagen da Kompetenz aufbaue, dass ich das Inhouse habe, dass ich Wettbewerbsfähigkeit sicherstelle, dass ich im Zuge meiner unternehmerischen Vision langfristige Arbeitsplatzsicherung, zufriedene Mitarbeiter, State-of-the-Art-Technology, bla bla bla, das sind meine Ziele. Und jetzt überlege ich, okay, was muss ich denn machen, wie komme ich denn dahin? Also eine gute Idee ist, das könnten wir aus solchen Konzepten wie Design Thinking, die ja irgendwie aus der Innovation kommen, aber auch irgendwie Agilität, ich könnte ja so einen Scheiß machen wie beschreibe mal Personas.
Mhm.
Also ich gucke nicht irgendwie, ich mache ein Kandidatenprofil, was fernab der Realität ist, sondern ich rede mit den Menschen, in der ein neuer Kandidat, also mit der Gruppe Menschen, mit der sozialen Gruppe, mit der mein neuer Kandidat später interagiert, mit der rede ich. Okay. Hier beschreib doch mal, nicht den besten Kandidaten, das ist Schwachsinn, beschreib doch mal drei verschiedene Typen von Kollegen, die wir haben. Also beschreibend, ne, ich habe ja verschiedene Arten der Persona, also Alter, ne, was ist denn, in welcher Altersklasse könnte der sein, was hat der für Hobbys, Interessen, Sorge, Ängste, Nöten und auch auf der Verhaltens- und emotionalen Ebene, wie tickt der denn so? Und dann beschreibe ich diesen Menschen. So, das ist Thema 1, könnte ich machen. Und dann habe ich mehrere Personas.
Mhm.
So, und dann kann ich danach gucken, okay, wo tummeln sich denn, also wo finde ich die denn? Wo ist denn deren Umfeld? Also was ist denn deren Habitat, ne? So, also schalte ich jetzt so eine dämliche Anzeige auf LinkedIn, bei der fürs Protokoll mit dem Button einfach bewerben Millionen von Interessenten nicht wahrgenommen werden, weil der Werkstudent, der den LinkedIn-Account pflegt, gar nicht weiß, wo die Sachen hinschicken soll. So, also.
Oder der Algorithmus hier nur damit arbeiten kann, was in deinem aktuellen Profil steht und damit ja nicht klar ist, wo du vielleicht morgen sein wollen würdest.
Genau. Also ich könnte so was Verrücktes machen und wirklich so eine Art MVP machen, so ein Experiment. So ein Minimum Viable Recruiting Process, wie auch immer. Und jetzt habe ich mir, okay, ich gucke mir an, wen habe ich denn? Also welche Typen Softwareentwickler gibt es denn? Dann weiß ich, wo ich die finde. Und jetzt schaue ich mal, und es ist ja, wenn du sagst, der Arbeitnehmermarkt oder der Markt der Arbeitnehmenden, welche Bedürfnisse haben die denn? Und zwar nicht in Bezug auf ihre Arbeit, sondern ich gehe ganz klassisch hin und mache so eine Art, früher erst nennt man das User-Stories oder in der Entwicklung ist es Domain-Driven Design oder User-Centric Developments, alles alter Case. Ich schaue mir an, welche Bedürfnisse haben denn diese Menschen? Alltagsbedürfnisse, kann ich Maslow'sche Bedürfnispyramide nehmen? Und da sind eben nicht Geld. Also ja klar, die wollen, also niemand will kein Geld, aber die Leute wechseln heute nicht mehr wegen des Geldes. Die sind nicht ausschlaggebend. Also muss ich gucken, was diese Menschen, die ich haben wollte, welche Bedürfnisse haben die denn und kann ich die denen denn glaubhaft befriedigen?
Mhm.
Also das wird ja häufig, wenn du die Corporate Benefits in Stellenanzeigen liest, da stehen da Sachen drin, die gibt's gar nicht. Also da wird irgendwie was sich zusammengereimt, was schön klingt, aber wenn du dann hinter die Fassade blickst, niemals angeboten wird.
Mhm.
Also ich muss gucken, was wollen denn solche Menschen? Und wenn ich unterstelle, dass Menschen immer nach Selbstverwirklichung streben, dann ist es persönliche Weiterentwicklung. Wir reden immer über Work-Life-Balance, das ist auch ein totaler Schwachsinn. Wer will denn, dass Arbeit und Privatleben oder Leben in einem gleichen Verhältnis sind? Also ich will so wenig arbeiten, wie es geht, um so viel Leben zu haben, wie nur möglich. Natürlich muss ich mit dem begrenzten mit der begrenzten Zeit, die ich für Arbeit einsetze, einen hohen Grad an Zufriedenheit für mich persönlich, nicht für das Unternehmen, mich interessiert das Unternehmen nicht. Der Mitarbeitende muss einen hohen Grad an Zufriedenheit und Sinn in seiner Arbeit sehen, dann macht er die gerne.
Also, ich kann mir gerade an der Stelle vorstellen, dass du als Hörer da draußen wahrscheinlich gerade Puls geht zu wechseln. Was er hat gesagt, es interessiert mich nicht als Mitarbeiter, was das Unternehmen ist. Ich glaube, es ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt ist hier, wir hatten es vorher gesagt, ne? Mindset-Shift ist etwas, was mitgehen muss, wenn wir über agiles Recruiting reden. Ich kann nicht mit der alten Brille auf das gucken und dann meinen, auf einmal bin ich agil. So wird's nicht laufen, ne? Also ich muss anders denken. Zum Beispiel sag ich auch da der Hinweis, ich habe vor geraumer Zeit mal noch mit dem wunderbaren Nico Wittig einen Podcast gemacht zum Thema Life Domain Balance. Das geht für mich viel mehr dahin, über was wir eigentlich reden, weil ich bin ja mehr. Ich bin ja nicht nur Tobi Mehre privat und Tobi Mehre Arbeit, sondern ich bin ja Tobi Mehre der Papa, der Ehemann, Tobi Mehre der Vereinsmensch, Tobi Mehre, der für sich auch Dinge tun sollte, Tobi Mehre der Mitarbeitende, ne, aber auch Tobi Mehre, der Unternehmer, Tobi Mehre, der Coach, der Trainer, ne, das sind alles Domänen, in denen ich mich ja bewege. Und ich verstehe es zum Beispiel so, dass eigentlich, um Zufriedenheit zu erlangen, was glaube ich ein wichtiges Bedürfnis aller da draußen ist, ist, dass ich diese Domänen in einem für mich richtigen Setting gebaut habe. Ich darf das heute sagen, dass ich das weitestgehend so geschafft habe. Ich habe ein sehr, auch mein jetziger Arbeitgeber hat tatsächlich mir ein Setting ermöglicht, das ein Bedürfnis von mir befriedigt hat. Ja, du hast es so schön gesagt. Ich hatte das Bedürfnis, ich möchte auch immer noch unternehmerisch tätig sein. Ne? Und das war ein wichtiger Aspekt für mich. Und ich hätte, wenn jetzt noch mehr Unternehmen da draußen, sage ich mal, das in ihrer Stelle formuliert hätten, dass ich das tatsächlich kann, im Bestfall sogar dann auch noch mir erlebbar gemacht haben, ne, dass ich dieses nicht nur in der Stelle des dasteht, sondern dass vielleicht diese von dir genannten Menschen vielleicht sogar persönliche Statements auch abgegeben haben, sagen, sie sind dort, weil sie das wirklich bekommen haben, ne, dass aus diesem, wir versprechen dir was, ein Trust auch wird, dann kommen wir der Sache schon deutlich näher, ne, dass wir dieses, was du ja gesagt hast, der Kernpunkt ist, wir müssen herausfinden, wenn wir agiles Recruiting machen wollen, dass wir die Bedürfnisse der Talente da draußen, der Menschen da draußen, die wir für uns gewinnen wollen, müssen wir ein Stück weit in den Vordergrund stellen.
Wir können es ganz verrückt machen, Tobi. Wir können mal sagen, okay, weißt du, was Churn ist? Also Change und Churn, ne? Im Sinne von Abwanderungsanalysen und so weiter, Warenkorbabbrecher hat man im E-Commerce oder im Commerce allgemein viel gemacht, im Handel. Man hat geguckt, warum wandern Kunden ab? Wie hat man alles unternommen, damit Kunden nicht abwandern? Und irgendwann kam jemand ganz Verrücktes, der gesagt hat, warte mal, warum sollte ich denn investieren, also Zeit, Ressourcen, also warum sollte ich Ressourcen investieren in Abwanderungsbekämpfung, wenn ich doch in der Akquise einfach besser werden kann, dann muss ich gar nicht so viel Abwanderungsbekämpfung machen. Also vielleicht könnte man agiles Recruiting damit beginnen, sich anzuschauen, das will man ja nicht. Warum gehen denn Menschen? Also ich habe in vielen Unternehmen
diese Statement Retention ist eigentlich das neue Recruiting, weil da stehe ich voll dahinter, weil ich muss ja nur deshalb rekrutieren. Man muss vielleicht aber, da habe ich ein bisschen eine differenzierte Meinung an der Stelle. Einerseits müssen wir natürlich das Thema angucken, warum gehen Menschen?
Ja.
Aus zweierlei Hinsicht wichtig. Erstens sind es natürlich die Stellen, die wir nachbesetzen müssen, weil wir ja mindestens mal wahrscheinlich den Status quo erhalten müssen. Gleichzeitig, der zweite Benefit ist, dass das natürlich auch wieder ein guter Nährboden ist, um in die Kommunikation für die neuen Menschen, die wir gewinnen wollen, ja auch mitzunehmen. Weil eins können wir ziemlich sicher sein, dass die Dinge, ne, die dazu führen, dass die Leute gehen, die werden auch sehr wahrscheinlich, so würde ich jetzt mal die These aufstellen, auch wieder die Dinge sein, warum die Neuen gehen, wo wir ja jetzt teuer akquiriert haben.
Ja, also Recruiting investiert ganz viel Ressourcen in, wir erzählen neuen Kandidaten bloß nicht, warum die Alten nicht mehr da sind. Also wir wollen ganz viel verschleiern. Also wir legen eine Maske über die Wahrheit und abends schreien wir, sing für mich, mein Engel, und ziehen die Maske des Phantoms ab, ja? So, also ist ja totaler Schwachsinn. Ja, natürlich, Leute gehen, es ist ein separates Thema, warum gehen Leute? Jetzt nehmen wir mal kurz, wir treffen mal kurz Annahmen, damit es einfacher ist für uns zu reden. Und wir sagen, Leute gehen ausschließlich, weil sie sich weiterentwickeln wollen oder weil sie altersbedingt oder aus welchen Gründen auch immer ausscheiden, aber nicht, weil mein Laden scheiße ist, ne? Um das mal so in sehr einfachen Worten zu sagen. So, das heißt, diese Bedingungen muss ich mal schaffen. So, wenn ich jetzt aber anschaue, okay, warum gehen denn Leute? Und Menschen, das ist ja auch sowas, was man begreifen muss, man hat ja nie eine Beziehung, also ich als Arbeitnehmender habe ja nie eine Beziehung mit einem Unternehmen. Man muss sich vielleicht auch ein bisschen davon lösen, dass ein Arbeitnehmer oder jemand, mit dem ich zusammenarbeite, immer gleich ein Angestellter sein muss. Also jemand, mit dem ich was tue und irgendeine Form von Vertragsverhältnis habe, der macht mit mir für einen gewissen Zeitraum gemeinsam etwas, um damit beide davon einen Vorteil haben. Ne? Im andalusischen Raum sagt man ja immer, ein gutes Geschäft ist, wenn beide Seiten zufrieden sind. Und so sollte es auch beim Recruiting sein. So, also muss ich mir anschauen, wenn ich Leute einstelle, okay, wie kann ich denn dafür Sorge tragen, dass die erfüllt sind mit dem, was die tun? Also, die müssen einen Sinn sehen. Also Work-Life-Balance, wie gesagt, ist Schwachsinn. Work-Life-Harmony passt eigentlich eher. Also der Einklang mit dem, was ich tue. Und es ist ja auch diese Illusion, du hast es wunderbar erklärt, mit der Tobi steht morgens auf und fragt sich, wer bin ich und wie viele, weil in dir ja viele Tobis leben. Aber die verändern sich ja auch.
Genau.
Den Mitarbeiter, den ich heute einstelle, der hat vielleicht in 2 Wochen oder in einem Jahr andere Bedürfnisse. Nicht die neuen, sondern auch die, die ich habe. Also Recruiting, wir dürfen es nicht so gekapselt betrachten. Recruiting sind nicht die neuen. Inzwischen fängt man an, in Organisationen People and Culture, wir nennen es nicht mehr HR, sondern People and Culture, aber nur vom Namen ändern wird es nicht besser. Also wir müssen dieses bedingungslos machen, also in aller Konsequenz. Ja, und dann kann ich da überlegen und sagen, naja, also ich muss mich von der Illusion lösen, dass Menschen für immer bei mir sind. Wie kriege ich das hin? Eben durch ganz einfache Art der Kommunikation. Transparenz, Aufrichtigkeit, Loyalität, Werte kommunizieren, Interesse, gemeinsame Ziele vereinbaren, messen. Also wenn ich einen Plan habe oder ein Ziel vor Augen habe und auf dem Weg dahin nicht messe, ob ich die richtigen Sachen mache, woher soll ich denn wissen, ob ich mich zu dem Ziel hinbewege oder davon weg? Also muss ich auch ständig nach Kriterien, die ich als Organisation habe, und das ist natürlich Wachstum, wirtschaftliche Stabilität, Marktanteil, ist ja wichtig, weil brauche ich es, sonst kann ich ja die Menschen nicht bezahlen, aber auch der Mitarbeitende hat Bedürfnisse. Also muss ich den Grad der Befriedigung messen. Ich muss reflektieren. Das ist übrigens auch ein Merkmal von Agilität, ab und zu mal zurückblicken und gucken, was kann ich denn daraus lernen, um nach vorne gerichtet Dinge anzupassen. Also Anpassung. So. Und das ist aber etwas, was wir nicht machen. Also wenn du in ein Unternehmen gehst, wirst du ganz, ganz häufig einen Weltklasse-Onboarding-Prozess finden und einen totgeschwiegenen Offboarding-Prozess.
Ja. Aber ich auch schon das ein oder andere Mal im Podcast, glaube ich, angesprochen. Und das finde ich sehr gut, dass du das nochmal betonst, dieser Aspekt, dass wir auf Zeit ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und Offboarding ist ja dann eigentlich der Zeitpunkt, wenn wir beide das Gefühl haben, oder mindestens einer das Gefühl hat, die Zeit ist jetzt A rum, oder du kannst mir nicht in Aussicht stellen, dass wir immer noch über Win-Win reden. So, wenn man es mal allgemein formuliert. So, das heißt, eigentlich tue ich sehr gut daran, wenn ich im Offboarding, wenn ich diesen Menschen halten will, jetzt quasi zusammen mit ihm anschaue, mit diesem Menschen, was willst du heute? Ne, weil damals haben wir ja drüber geredet, am besten nicht erst zu dem Zeitpunkt, wenn man feststellt, vielleicht ein bisschen früher, aber dieses regelmäßig drauf schauen, ne, wo stehst du heute? Wo willst du heute hin? Weil sag mal, das beste Beispiel für mich ist, wenn du bist am Anfang Entwickler zum Beispiel, dann bist du Führungskraft. Dann ändert sich deine Welt fundamental. Deine Bedürfniswelt ändert sich fundamental. Und wenn du da jetzt den Anschluss verpasst hast, so wie du es so schön formuliert hast, ne, formt er ganz viel Energie, dann passiert irgendwie so, naja, macht schon irgendwie die fachliche Führungskraft, wird sich schon drum kümmern. Und am Schluss dann beim Offboarding sagen wir, ja, möglichst, dass keiner mitbekommt, dass er auf einmal nicht mehr da ist. Dann habe ich mir das Ei eigentlich ein Stück weit selbst gelegt. Warum? Worauf will ich aus? Angenommen, es ist so, dass diese Person mit beidseitigem, wohlwollendem, okay, es passt jetzt gerade nicht mehr, gehen darf, ohne dass es totgeschwiegen wird, dass man eine saubere Übergabemöglichkeit hat, dass man das nicht bis zum letzten Tag, wenn er dann wirklich nicht mehr kommt, ne, rauszögert, mit der Information auch rauszugehen, dass der wunderbare Mensch jetzt einfach aufgrund, wenn man drüber geredet hat, ne, diese Zeit ist vorbei ist, dann besteht, meine Mutter hat damals immer gesagt, wenn man eine Tür nicht zuschlägt, dass Risse drin sind, dann kann man sie immer noch ganz einfach aufmachen. Ne?
Oh, das ist eine wunderbare. Weißt du, was das hier ist? Das ist jetzt, du kannst dir vorstellen, also das, stell dir einfach vor, das wäre ein güldener Brief. Das ist das goldene Ticket. Das ist ein Weltklasse-Konzept. Sollte man jedem Outie geben. Wenn ein Mitarbeitender das Unternehmen oder die Organisation verlässt, gebe ich ihm das goldene Ticket. Ja. Und das goldene Ticket heißt, jedes Mal, wenn ich eine freie Stelle habe, die auf dein Anforderungsprofil passt, darfst du mit diesem goldenen Ticket wiederkommen.
Mhm.
Vorausgesetzt, bla bla bla. Also, das muss mein Ziel sein. So. Und weißt du, es gibt unendlich viele Methoden. Also ich habe noch mal ein Projekt gehabt, da haben wir Menschen eingestellt. Und ich habe in meinem Leben tatsächlich noch nie einen Lebenslauf gelesen von Leuten, die ich eingestellt habe. Also es ist gelogen, ich habe schon Lebensläufe gelesen, aber ich habe mir sie nie beweisen lassen.
Mhm.
Also natürlich habe ich, also wenn da aber irgendwas, ich habe das nicht hinterfragt. Für mich war das immer, oh cool, der hat das gemacht oder die war in dem Umfeld unterwegs. Also da war das eher so, wow, wie kann denn jemand was bereichern? Also welche Fähigkeiten bringt denn jemand mit oder welches Wissen oder welches Vielfalt? So, da habe ich mit diesen Leuten gesprochen und dann war ja, also ich habe mir auch nie beweisen lassen oder wollte auch nie Arbeitszeugnisse. Wenn ich schon beim ersten Gespräch daran zweifle, dass mein Gegenüber die Wahrheit spricht und also ein Beweis da, dann habe ich ein grundsätzliches Problem. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, also das ist ja auch so, Unternehmen machen immer einen riesen Tralalala um die Earnings, also wie viel Kohle. Sag's doch. Sag, mein Gehaltsband ist 2 bis 4 Euro.
Und wenn du grätsch ich kurz ein und schreibst am besten in die Stellenausschreibung.
Ja,
eines der meistgesuchten Suchbegriffe ist zum Beispiel, ich habe letztens erst wieder geguckt, Java-Entwickler-Gehalt. Das ist sogar noch super schlau, wenn du gefunden werden willst, wenn du dein Gehalt in den Titel mit reinschreibst, deiner Stelle, zumindest das Band, weil dann steht der Suchbegriff Gehalt und das Jobprofil da drin. Das heißt, du bist besser gefunden.
Aber es wird in den
Nutzungsanfall von, ja, bitte.
Du hast vollkommen, es wird tabuisiert. So, wenn ich eben nicht mehr Geld habe, weil ich nicht mehr Budget habe, dann ist das so. Dann bin ich da transparent. Aber wenn ich das jetzt offen lasse, bitte teilen Sie mir Ihre Gehaltsvorstellung mit. Mir sagt jemand, ich will 7 Geld. Dann habe ich 2 Möglichkeiten. Ich sage ja oder ich sage mehr. Nein, ich habe 3 Möglichkeiten. Ich kann sagen, hey, du bist es wert, aber es passt nicht in mein Budget. Ich werde aber nicht verhandeln. Sagen, oh nee, also so wie du ausgebildet bist, sind es nicht 7 Geld, sondern nur 4. Dann werte ich den ja ab. Wie kann das denn Basis für eine Zusammenarbeit sein? Also, wenn jemand kommt, dann er sagt, was er verdienen will. Ich muss es ihm transparent machen. Oder ich gehe transparent mit Gehaltsband um. Ich tabuisiere, die Leute reden noch eh. Es gibt eine ganz geile Geschichte, die Klassifizierung von Menschen nach Haufe. Also, ich male mein Koordinatensystem, Schnelldurchlauf, die Y-Achse, schreibe ich das Organisationsdesign, bin ich eher gesteuert oder bin ich eher selbstbestimmt? X-Achse, wie bin ich denn als Mensch? Bin ich eher Umsetzer? Also will ich, dass du mir sagst, was ich tue, damit ich es machen kann? Oder äußerster Bereich des Intervalls, bin ich Gestalter? Also bin ich so ein Macher? Ne? Also von gesteuert Umsetzer zu selbstorganisiert Gestalter. Und dann sage ich zu jemandem, unabhängig davon, was du glaubst, dass ich jetzt hören will, wo siehst du dich? Also welcher Typ bist du? Bist du eher Umsetzer oder eher Gestalter? Du weißt jetzt, du hast jetzt unser intelligent gemachtes auf Basis von Personas und bla 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 und mit dem Fachbereich abgestimmtes, organisationsweit besprochenes Stellenprofil. Glaubst du, dass unser Organisationsdesign, also eher das Teilökosystem, in dem du dich befinden wirst? Ist es eher gesteuert oder ist es eher selbstbestimmt? Dann soll sich jemand verorten. Dann sage ich ihm, wo mein Punkt ist. Und dann lasse ich die, und dann sage ich, okay, und dann kann ich ja das schon mal matchen. Also, das fängt ja schon mal damit an. Ja, so. Und dann muss ich auch, also wir haben Personal Evaluations mit, also wir haben sowas wie Mitarbeiterentwicklungsgespräche. Wir erzählen im Recruiting immer, ja, also wir haben Weiterbildungsbudget und wir bauen Mitarbeiter auf. Das ist ja nicht glaubwürdig. Ich war mal in einer Organisation, ganz, ganz tolles Unternehmen aus im niederbayerischen Raum. 300 Leute, Inhaber geführt, grundsolides Geschäftsmodell, die wollten cool agile Recruiting machen. Also haben ganz viel Hochschulmarketing gemacht, total geil, fancy, alles geduzt, bla bla bla. Dann kamen die Leute, erster Tag Werkstudent. Also ich bin übrigens nicht mehr die Petra, sondern die Frau Schmidt. Wir siezen uns hier alle. Diese Treppe gehst du nicht hoch, da sitzt das Management. Und wenn du in die Kantine gehst, die linke Seite ist fürs Personal und davon nochmal links für die Studenten und Werkstudenten.
Ja. Da habe ich jetzt auch ein super tolles Beispiel. Ich gucke nur so ein bisschen auf die Zeit. Ich würde gerne in dem letzten Teil noch vielleicht so eine kleine Ramp-up-Geschichte bauen, dass wir vielleicht sagen, aus unserer Sicht, wenn du in die Richtung willst, solltest du vielleicht das mal...
Vier Dinge machen.
Vielleicht auch drei oder zwei oder darüber nachdenken. Lass uns rausfinden. Aber bevor das kommt, würde ich gerne auch noch kurz mein Beispiel da teilen, weil ich habe mich ja in meiner Anfangszeit, als ich berufstätig werden wollte, auch beworben. Ja? Da habe ich mich beworben in einem bayerischen Unternehmen, IT-Beratungshaus, und auf der Webseite, weißt du, alles schön mit hier kurze Hose, sportlich, ne, fancy, ne, auch nach außen hin so, wo du denkst, oh, keine klassische Beratung. Ne, also hier nicht Schlips, Anzug, volles Rohr. Und dann habe ich mir echt überlegt, ja Mister, wenn du jetzt da, also ich wurde zum Gespräch eingeladen, dann habe ich gedacht, ja, da kannst du jetzt nicht im Anzug aufschlagen, das passt ja 1000% nicht. Und dann bin ich, feine Stoffhose, Hemd. Da habe ich gedacht, naja, aber es ist immer noch ein Vorstellungsgespräch. Und ich trage auch gerne ordentliche Klamotten, also ordentlich im Sinne von bisschen schicker, trage ich auch gerne, habe ich kein Problem damit. Und von daher habe ich gedacht, ja, das fühlt sich gut an, das passt zu mir und das matcht auch. Heute habe ich auch ein Hemd, also alles gut. Komm da an, eine Stunde Gespräch. Und da war schon irgendwie Spannung, ne? Also irgendwas hat nicht gepasst. Und irgendwie beendete dann das so das Gespräch und sagt mir dann danach, ja, warum ich eigentlich keinen Anzug anhabe? Sei ja schließlich ein Beratungsbusiness. Und dann habe ich tatsächlich gesagt, entschuldigen Sie bitte, die Webseite und alles, was ich von außen über Ihr Unternehmen erfahren konnte, was ich tatsächlich gemacht habe, also ich habe mir LinkedIn-Profile angeguckt, also ich habe ziemlich viel gemacht, hat den Anschein erweckt, dass Sie gerade nicht die Menschen in einem am besten einheitlichen Anzug wollen. Und deshalb habe ich mich so entschieden. Ist natürlich nichts geworden, aber im Grunde wäre es auch wurscht gewesen, selbst wenn ich das Angebot bekommen hätte, hätte ich es abgelehnt, weil für mich ein essentieller Punkt schon mal nicht gegeben war. Ich kann dem nicht vertrauen. Ich kann nicht vertrauen, dass das, was nach außen an Werte kommuniziert wird, auch das bei uns in Individuen stehen im Mittelpunkt. Nein, eigentlich klar ist, alle sollen gleich rumlaufen und am besten gleich reden. Okay.
Lange Rede. Also die haben ja nicht gelogen, Tobi. Also natürlich stehen Individuen im Mittelpunkt. Also im Mittelpunkt des Gehens. Also die sind halt die Ersten, die man sieht.
Dann wird die genau. Die gehen dann halt wieder. Egal. Genug Bashing. Für dich der Traum, wenn du den Podcast hörst. Ich fasse es nochmal ganz kurz so ein bisschen diese verschiedenen Blitzlichter, die jetzt auch bei mir nochmal hängen geblieben sind, auf. Erstens, man kann jetzt nicht sagen, du machst jetzt einfach eine Methodik A und dann machst du agiles Recruiting. Ist irgendwie Quatsch. Sondern was die wesentlichen Bausteine sind, ist, Veränderung ist Teil der Show. Das heißt, wir müssen immer wieder unser Tun reflektieren. Wir sollten es in kurzen Iterationen vielleicht machen, damit wir nicht zu lange das Falsche tun. Ne? Dass wir zeitnah reflektieren, uns aber auch zugestehen, dass wir heute nicht wissen, wie der perfekte Prozess aussieht. Und wir wollen auch nicht erst den perfekten Prozess definieren, bevor wir loslegen, sondern wir fangen an. Wir passen uns an, wir klären auf, dass wir nicht nur Recruiting, also die Personalbeschaffung im eigentlichen Sinne im Blick haben, sondern dass wir das eigentliche Ziel im Blick haben, weil eigentlich wollen wir ja die richtigen Leute in dem Umfang haben, wie wir wachsen wollen, gestalten wollen, unsere Ziele verwirklichen wollen im Unternehmen, die zu unserem Wertesystem passen. Das sollten wir, wie gesagt, iterativ machen. Wir sollten Transparenz schaffen, ne? Also Transparenz in als Wert auch mit drin haben. Das habe ich so rausgehört, dass das schon irgendwie essentiell ist, weil wenn wir nicht transparent sind, wenn wir nicht messen, wenn wir nicht ehrlich darüber reflektieren, wenn wir uns nicht gegenseitig sagen, was wir doof finden und was wir verändern wollen, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden, sowas wie agiles Recruiting zu etablieren. Deshalb so, jetzt mal, das waren jetzt so ein paar Blitzlichter, sicherlich nicht alles. Die gute Nachricht für dich, wenn du das so als im Podcast das hörst, wir werden sehr wahrscheinlich ein Transkript daraus machen oder noch ein anderes Format, wo du vielleicht dann nochmal das Detaillierte nochmal rauslesen kannst. Jetzt aber wirklich, damit wir nochmal so ein cooles Nugget gestalten können. Wenn der Martin morgen anfangen sollte, eine Recruiting-Organisation in Richtung agiles Recruiting mitzuentwickeln, was wären da so essentielle Schritte, Meilensteine, die wir mal gehen sollten, damit man da hinkommt?
Also ja, gut, ich versuche es kurz zu halten. Agile Organisationen zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie nicht mehr Linie, sondern Kreis sind. Mhm. Also muss Recruiting nicht in der Unternehmenseinheit Recruiting oder HR oder People and Culture liegen, sondern innerhalb der Organisation. Also ich suche mir die Leute, ich bilde mir, nennen wir es mal stellenbezogen, ein Recruiting-Team. Also ich nehme Leute mit, die tatsächlich, dann passiert nämlich auch eins nicht, Bewerbungsgespräch, ich weiß ja nicht, was ihnen HR schon gesagt hat, Komma, aber. Ja, also wenn du es nicht weißt, dann kann ich jetzt ja alles erzählen. Ne? So, dann, also das ist Thema 1. Hol alle ab, die relevant sind. Dann Authentizität, ein schweres Wort, hör auf zu lügen. Also die riechen das. Sei ehrlich, sei aufrichtig. Ne? Also sowohl innerhalb der Organisation als auch nach draußen. Und dann, sag mal, Masse statt Klasse und ne, also Erwartungshaltung auf beiden Seiten richtig identifizieren. Hm. Was erwarten wir? Und dann, was erwartest du? Und dann guckt man, legt es übereinander. Wie würde man es also aufbauen? Alle abholen, klare Regeln, wie wird kommuniziert, was suchen wir, damit nicht im Bewerbungsprozess irgendwann, ah ja, die Sachen liegen jetzt beim Fachbereich und wenn wir da mal irgendwann eine Rückmeldung bekommen, geht der Prozess weiter. Also wenn ich Recruiting mache, dann, wenn ich es brauche. Also entweder stelle ich jeden ein, den ich rekrutiert habe und gut finde und kriege dann drumherum irgendwie ein Business Model gebaut, oder ich suche erst dann, wenn ich den auch einstellen kann. Also mach den Prozess transparent und halte ihn ein. Also nicht der gelogene Prozess, sondern der wahre Prozess. Bei uns hat Recruiting 4 Schritte. Mhm. Recruiting beginnt ja nicht mit der Stellenausschreibung, sondern wir, also Identität der Organisation, eine Brand machen. Ne? Ich arbeite wo? Work-Life-Harmony. Ich möchte als jemand, der für jemanden arbeitet, mich damit identifizieren können. Nicht, weil ich ein T-Shirt trage, wo dann eine Organisation draufsteht, aber ich will das toll finden. Ich will für den Zeitraum, wo ich entscheide, dass ich Zeit mit dir teile, will ich da drin Erfüllung haben. Mhm. Und löse dich von der Illusion, dass es für Menschen einen Traumjob gibt. Es ist Arbeit, mehr nicht. Hör auf, Leuten zu sagen, ja, hier geben Leute auch mal 110%. Das sollen es gehen? Also, you get what you pay for. Wenn ich die Leute für 8 Stunden bezahle, dann will ich, dass sie 8 Stunden den möglichst besten Wertbeitrag für mich erbringen und für sich. Nicht mehr, nicht weniger. Also, und im besten Fall, dann versuche ich das abzuschließen, guck, dass dein Offboarding besser ist als dein Onboarding. Hm. Jeder, der geht, muss auf die Frage, würdest du es nochmal machen, mit Ja antworten. Mhm. Und zwar mit einem ehrlichen Ja. Würdest du dann nochmal arbeiten? Also wenn du zu deinem Vergangenheits-Tobi zurückkehrst, würdest du dann nochmal unterschreiben? Dann muss kommen, ja. Ja, klar, ich würde vielleicht jetzt mit dem Wissen und Erfahrung von jetzt manche Situationen anders machen, aber ja, diese Zeit war gut.
Ja.
Und ich verschweige es nicht später in meinem Lebenslauf.
Ich kennt ja jeder, ne?
Dass man Stellen weglässt, die nur so ein halbes Jahr gedauert haben, weil sie kacke waren.
Naja. Nee, es gehört genauso dazu und ich glaube, das ist, hat auch was damit zu tun, generell reflektierter drauf zu schauen. Ich liebe dieses Statement, jede Entscheidung ist erstmal richtig. Weil das ist tatsächlich, ich finde, das ist auch etwas, das beflügelt und befreit. Weil man, wenn man das als Wert und Prinzip, sag ich mal, etabliert bekommt, dann hat man eigentlich, glaube ich, die Grundlage für sowas wie agiles Recruiting oder agile Organisation tatsächlich geschaffen, weil ich mich ja dann erstmal traue, den Weg zu gehen, um daraus zu lernen, um Informationen zu sammeln, um festzustellen, geht es in die richtige Richtung, trägt es zum Ziel bei oder eher nicht? Und wenn ja, warum nicht? Ne? Also diese essentiellen Fragen, die wir rausgearbeitet haben. Lieber Martin,
darf ich noch mal meine Hand heben?
Und natürlich.
Vollkommen gewaltfrei. Ich liebe es, Sachen zu beenden mit Zitaten. Weißt okay. du, was ein ganz wunderbarer Mensch gesagt hat? Wir stellen nicht die besten Leute ein, um ihnen zu sagen, was sie tun sollen. Wir stellen die besten Leute der Welt ein, damit sie uns sagen, was wir tun sollen. Hat mal ein Steve Jobs gesagt.
Ja, da meine ich jetzt gar nichts mehr dazu zu sagen, das ist ein wunderbares Schlusswort. Mich würde trotzdem, du als Zuhörer, ne? Wir haben dir jetzt ein paar Impulse mal gegeben, zugegebenermaßen ist es jetzt keine Schablone, die man einfach nimmt und dann hat man das. Ich glaube, wir haben aber auch ganz gut verdeutlicht, woran das liegt, dass es diese eine Schablone so und das Zwei-Schritte, Drei-Schritte-Modell einfach nicht gibt, weil sich das auch entwickeln muss. Aber es gibt ein paar Prinzipien, die haben wir heute besprochen. Mich würde brennend interessieren, wenn du es den Podcast gehört hast. Na, was treibt dich um? Welche Frage treibt dich um? Hau es in die Kommentare, ne? Teils auch mit deinem Netzwerk. Lass uns da mal so ein bisschen in den Austausch kommen. Der Martin freut sich sicherlich auch, wenn wir vielleicht einen zweiten Aufschlag machen können, um mal auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie denkt ihr darüber? Was hört ihr da draußen im Markt? Was wird euch da auch verkauft von irgendwelchen Beratern zum Thema agiles Recruiting? Das interessiert uns brennend, weil uns beschäftigt das Thema irgendwie. Ich finde, der Martin hat das wunderbar auch kommuniziert, dass es wahrscheinlich gar nicht so komplex sein muss, wie wir uns das immer vorstellen, sondern dass die Einfachheit eigentlich so ein bisschen dass der wesentliche Schritt ist, agil zu machen, dass es simpler, transparenter sein soll. Von daher lade ich dich ganz herzlich ein. Abonniere den Podcast, es kommt vielleicht wieder mal was zu dem Thema, aber kommentiere auf jeden Fall, dass wir Futter haben, welche Fragen wir dir beantworten dürfen. Ich sag danke, Martin.
It was a pleasure.
Und freue mich drauf, welche Reaktion wir vielleicht mit dieser Episode dann auch provozieren und sag bis zum nächsten Mal. Nächste Woche gibt's die nächste Episode. Danke, Martin.
Danke, Tobi.
Bye.
Bis bald.
Tschüss.